Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur vierten Episode Angst, der Podcast, der neue Podcast am Podcast-Himmel. Wir sind uns still und leise am Verbreiten. Es ist auf jeden Fall extrem viel Drive reingekommen in den letzten Wochen, würde ich mal sagen. Ich bin auch sehr gespannt aufs Feedback unserer Community. Ihr lasst es uns eh schon die ganze Zeit wissen. Aber schämt euch nicht, schreibt gerne Kommentare, erzählt uns, wie ihr den Podcast findet, wie ihr die Gespräche empfindet und was ihr auch gerne für Verbesserungsvorschläge mit einbringen wollen würdet, was ihr für Optimierungsvorschläge habt. Wir haben da immer ein offenes Ohr für. Ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig Matsche Pampe heute. Ne? Deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn du heute so ein bisschen vielleicht auch die Gesprächsführung mit in die Hand nimmst, weil ich bin hier gerade in Berlin von Termin zu Termin und wir hatten gestern einen 12-stündigen Dreh. Ich bin irgendwie erst um 4 Uhr morgens im Bett gewesen. Dementsprechend sitze ich hier heute etwas ausgelaugt, aber wir wären nicht die Angst, wenn wir diese Scheiße hier nicht verdammt nochmal durchziehen würden. George, wie geht's dir? Was geht bei dir ab?
Jetzt? Mir geht's gut, danke schön.
Ja, was hat sich die letzten 2 Wochen irgendwas getan, irgendwas
Besonderes? Ist immer das Gleiche, du weißt doch selber. Viel connecten, viel telefonieren.
Ja. Hast du eigentlich Zeit für so, mir ist das letztens aufgefallen, seitdem ich meine Kinder habe, also seitdem die kleinen Jungs jetzt gekommen sind, ich gucke gar keinen Fernseher mehr. Also Fernseher habe ich ja sowieso schon nicht geguckt, aber ich habe überhaupt keine Zeit mehr, Media zu konsumieren. So auf Handy scrollen, malen, das passiert noch. Aber ich bin mal letztens meine Liste durchgegangen, was es an Serien und Filme gibt, die ich eigentlich vom Interesse her sehr gerne sehen würde, wo ich aber mich gerade frage, wie ich es in diesem Leben überhaupt noch schaffen soll, diese Liste abgearbeitet zu bekommen. Ziehst du dir noch Sachen rein oder hast du auch gar keine Zeit für
sie? Bei mir, ich bin gerade in einer anderen Zeitzone als du. Ja. Meine Kinder sind noch real, die sind noch ganz klein, sind Kinder. Bei mir, meine Tochter ist 17, mein Sohn ist 18. Ja. Ich muss jetzt mich vorbereiten, Führerschein. Ja. So, ich bin auf den Film. Das heißt, bei mir ist alles ganz, ganz weit runtergefahren. Aber ich kenne das. Das sind die Prioritäten, die sich verändern.
Ja.
Früher hast du andere Prioritäten gehabt. Jetzt hast du Kinder. Du musst für die da sein und du musst die
sozusagen entertainen. Ja, und das Ding ist halt bei uns auch den ganzen Tag aus, weil wir extrem drauf geachtet haben seit Tag 1. Also mein Sohn, der ist jetzt 2,5. Es gibt so Mini-Videos von sich selbst oder so richtige Babysachen, die so allerhöchstens 3 Minuten gehen, die er jetzt mittlerweile mal geschaut hat oder ganz selten mal gucken darf, aber ansonsten wirklich 0 Sekunden Bildschirmzeit. So, ne?
Das Beste, was du machen kannst. Früher haben die Leute mich ausgelacht, weil ich meine Tochter erst mit 12, 13, ich glaube ja, mit 12,5 so ein iPhone geholt habe.
Ach, selbst das noch zu früh ist so eigentlich.
Ja, aber da war auch die Phase wegen Corona und viel Homeschooling und all die Geschichten und da kommst du dann nicht mehr drum rum, dass dein Kind dann auch ein Handy haben muss. Ja, aber davor war das bei mir, ich habe das versucht so lange zu, wie es geht, hinauszuzögern.
Ja, ich bin, wenn man in Urlaub ist, sieht man das oft mittlerweile. Also klar, guck mal, wenn du selber etwas besser machst, dann regst du dich bei anderen drüber auf, wenn du siehst, dann bist du direkt so der Krassere mäßig. Aber dir fällt es auch extrem auf, weil du es halt selber nicht machst. Obwohl, das ist schon krass, wenn du irgendwie mit Familie oder sowas verreist, dann sitzt du in so einem Resort abends beim Essen oder du guckst dir die anderen Familien an.
Alle
die sitzen alle am Tisch. Alle kleinen Kinder sind ruhig gestellt mit so einem Bildschirm, so wie auf Crack gesetzt, so damit die bloß die Schnauze halten und alle so ihr Ding machen können und nicht zu viel genervt wird und so. Das ist schon.
Aber es sind ja nicht nur die Kinder. Alter. Die Erwachsenen sitzen ja auch da.
Ja.
Also ich kann mich noch erinnern.
So, die sind so.
Ja,
die Kinder sind so und die sind
du
so.
Du redest halt nicht mehr am Tisch.
Ja.
Die Leute sitzen mit dir, die können eine Stunde mit dir sitzen. Maximum 3 Minuten ist eine richtige Unterhaltung und der Rest wird einfach auf Handy geguckt, in die Luft geguckt, auf das Handy geguckt, in die Luft geguckt.
Ja, das ist ja heutzutage im Alltag auch viel so. Wie oft sitzen wir an einem Tisch und dann fällt dir auf, keiner redet mit dem anderen, weil alle gerade in ihre Handys drin sind.
Ja, ich habe mal so ein Restaurant, haben sie damals, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, da haben die Gläser so gemacht und unten abgesägt, die Gläser, dass sie so ein bisschen schräg sind und dann musst du das Handy hinlegen, damit das Glas stehen kann. So. Ja. Das fand ich ganz geil, die Idee so.
Ja, du bist ja noch älter als ich. Das heißt, du hast eigentlich noch geilere Zeiten. Du hast die 80s richtig miterlebt.
Safe.
Ich bin ja 90er geboren und ja, Alter, ich war ein Kind in den 90ern. Klar, ich habe die 90er noch gefühlt und erlebt sozusagen, aber als Kind auch das nicht als Jugendlicher. Ich kann dir zum Beispiel keine Experiences teilen, was es bedeutet, irgendwie mit 15, 16 in den 90ern zu leben und schon rauszugehen, Club, Mob und dies und das. Leider nicht erlebt, aber ich bin so froh, dass ich noch zu dieser Übergangszeit gehöre.
Ja.
Ne? Man will jetzt nicht so, wie, die, kennst du, zu angmäßig klingen und den Leuten so erzählen, dass jetzt heute alles scheiße ist, so mäßig. Aber Bruder, das ist schon ein maximaler Film, wie, wie die heutzutage aufwachsen. Wir haben so viele geile Sachen gemacht, wie du letztens auch schon in der einen Folge gesagt hast. Früher, wenn du dich mit einem Homie treffen wolltest, du musstest ihn suchen. Ne? Du bist da rausgegangen, zu Hause, also du hattest so diese Festnetz. Festnetz hast du dich immer geschämt anzurufen, kennst du, weil du Angst hattest, dass er nicht direkt rangeht.
Ja, direkt.
Haben gesucht, gemacht und ganz anderes Leben, ganz andere Kindheit empfunden. Und manchmal finde ich das schade für unsere Kinder, in was für einer Zeit die aufwachsen, wo die schon von vornherein halt mit diesem Ding so krass infiziert sind.
Vor allen Dingen, was auch, was sie nicht mehr merken, woran wir uns gewöhnt haben, wie viel Druck und wie viel Stress so ein Handy machen kann.
Mhm.
Jetzt, ja. Wo du damals nicht dieses WhatsApp und E-Mail und weiß ich, was es alles heutzutage für Formen gibt, dich zu kontaktieren. Das heißt, du damals warst du viel entspannter. Einfach rausgehen und den Tag genießen.
Nicht nur das, auch die Bewertung. Jetzt nicht nur der Stress und der Druck und diese ganzen Sachen. Es gab ja damals gar nichts, dass du irgendwie schon in einem bestimmten Alter so diesem Bewerten der Leute ausgesetzt gewesen bist. Heutzutage, wenn deine Eltern dir in einem etwas jüngeren Alter schon erlauben, Social Media zu machen, dann bist du schon in diesem Spiel drin. In diesem, ich mach was, ich krieg Feedback darauf, positiv, negativ, Kommentar, Like, Dislike. Das ist Katastrophe, Alter. Aber wie kam ich jetzt am Ende des Tages hier hin? Ich wollte anfangen mit Serien und Filmen. Mich interessiert, ich habe mit dir noch nie darüber gesprochen. Bist du ein Film?
Ich bin auch so ein Junkie, ja.
Ja?
Ja, gebe ich zu. Was? Also heutzutage nicht mehr so krass, aber in meiner ganzen Laufbahn, ich kenne sehr, sehr viele Filme. Ich liebe es, Filme zu gucken.
Was ist deine Top 5? All-Time?
Top 5, da ist auch schwierig, weil es fällt dir immer wieder einer ein, wenn du jetzt 3, 4 nennst, aber es gibt so einen Film, den ich halt Maximum krass fand, den hat uns mein Onkel damals gezeigt. Ich glaube, da waren wir noch eigentlich viel zu jung für diesen Film. Das heißt, Die letzte Kriegerin.
Die letzte Kriegerin?
Die letzte Kriegerin, ja. Das ist so aus Neuseeland. So eine Geschichte von einer Familie. Eine Mutter mit einem sehr aggressiven Vater.
Ja.
Auch also gewalttätiger Vater. Haut die alle richtig kaputt zu Hause. Und also wirklich geisteskranke Geschichte.
Okay.
Jake the Mass heißt er in dem Film.
Krass.
Und da gibt es halt sehr, sehr viele kranke Szenen, die wirklich auch einen so
Die letzte
zum Nachdenken
Kriegerin.
Bringen. Ja, voll. Die letzte Kriegerin, ja. Ist auf jeden Fall mal ein Film.
Du hast direkt einen Exoten ausgepackt.
Viele, genau. Und deswegen nenne ich auch extra den Film, weil den kennen wirklich so wenig Leute. Aber wenn sie den einmal gesehen haben, bedanken sie sich immer für den Tipp, weißt du?
Ehrlich, ja.
Deswegen macht man damit eigentlich nichts falsch.
Die letzte Kriegerin.
Safe.
Durch rein. Und sonst? Wenn du so aufzumst.
Und die neuen modernen Sachen, sowas, da bin ich, so was mir in den letzten Jahren sehr, sehr gefallen hat, war dieses Ozark. Es ist so auf Netflix so eine Staffel gewesen.
Ja,
so eine Familie, die so ein bisschen kriminell sind, Geldwäsche machen und die Kinder erstmal nichts mitbekommen, aber die Kinder werden älter und kriegen dann auch alles mit und machen auch mit Geldwäsche.
Ja.
Vom Kartell bis hin zu Bürgermeister, Präsidenten, da ist alles so irgendwie drin. Und ich glaube, das spiegelt auch das echte Leben wieder, nur halt als Serie, ne?
Crazy.
So wie verzwickt alles sein kann.
Crazy.
Ja, was ist bei dir so? Was guckst du?
Ich guck, also meine Top 5 All-Time-Classics, ich weiß nicht, sind halt ein paar Standarddinger dabei, die man öfter hört. Aber ganz klar, für mich einer der besten Filme aller Zeiten, der einfach alles drin hat, was ich geil finde an einem Film, ist Heat, Alter. Heat ist ein unfassbarer Film. Ne? Gehört für mich in meine Top 5. Standard Der Pate gehört für mich in meine Top 5. Interstellar ist für mich ein unfassbarer Film. Mhm. Ich bin ein sehr großer Denzel Washington Fan. Dementsprechend Man on Fire zum Beispiel auch. Großartiger Film. Also bei mir geht es so in diese Breite. Deswegen Top 5 kannst du gar nicht aufzählen. Wie gesagt, wenn du dann, weiß gar nicht, in welcher Zeit du ansetzen willst oder wo du gucken willst. Zum Beispiel so eine Trilogie wie Zurück in die Zukunft oder so, ist für mich auch ein All-Time-Classic. Aber wenn du das heutzutage jemandem zeigst, der jetzt irgendwie Jugendlicher ist, der würde dir sagen, was zeigst du mir hier für Blödsinn, Alter. Das ist krass. Und es gibt viele Serien einfach, die ich noch nicht gesehen habe, die ich unbedingt sehen will. Ich habe wirklich, wenn ich die jetzt aufzähle, ich habe es heute nicht mal geschafft, Breaking Bad zu gucken, Digga. Ich habe schon viele Sachen
geguckt. Habe ich auch noch nie gesehen.
Ja,
also ich habe nicht eine Folge, nichts, ich weiß gar nichts davon. Ich kenne nur die Geschichte.
Es gibt diese Serie von 50, wo er Director gewesen ist. Power soll auch richtig krass sein.
Wo er so krass abmagert und so, ist das dieses Ding oder dieses?
Nee, das ist, glaube ich, so eine Dealer-Gang-Serie.
So wie Empire ein bisschen.
Unfassbar, aber hat nichts mit der Musik zu tun, das ist schon Straße.
Ach so, okay.
Da dann gibt's Snowfall, habe ich noch nicht gesehen, soll auch unfassbar krass, gibt's voll viele Sachen. Aber ob ich mir irgendwann, ob ich irgendwann noch die Zeit finde, das überhaupt zu machen, das wird sich irgendwie zeigen, ja. Aber was ich geguckt habe zuletzt, da können wir eine gute Brücke hin. Hast du die, ist jetzt ein bisschen verspätet und so, aber weil ich halt auch verspätet gerade bei allem bin, kam es erst jetzt dazu. Hast du dir die PDD-Doku reingezogen?
Ehrlich gesagt nicht.
Oder ist es zu crazy, Mann? Also klar, wenn du jetzt im Vergleich stellst bei den Sachen, die jetzt in den letzten Monaten noch rauskamen mit Epstein und dies und das, ist das schon wieder wie so ein heißer Tropfen auf dem kalten Stein. Aber als Hip-Hop-Fan, als jemand, der diese Leute wirklich, weil Diddy ist ja eigentlich, der ist ja nicht irgendjemand gewesen. Es gab so zwei Sachen, die unser Hip-Hop-Bewusstsein oder der älteren Generation, von denen ich es dann einfach später dann auch noch gelernt habe, in den 90s beeinflusst waren. Das waren so diese zwei, weißt du, das waren so diese zwei Top-Notch-Lager.
Wir brauchen nichts sagen.
Bad Boy Records auf der East Side und Death Row auf der West Side. Also er hat Biggie gesigned, so weißt du. Also er ist wirklich Teil von dieser fucking Hip-Hop-History. Safe. Und jetzt, irgendwie 30 Jahre später, kommt ganz abgesehen davon, dass der Typ einen leichten Dachschaden hat, gerne wilde Orgien feiert und da auch auf beiden Hochzeiten rumtanzt, die es da in der Sexualität gibt, was ja auch, jeder soll irgendwie machen, was er will, kam jetzt dazu, dass Leute auch teilweise zwangsprostituiert und was weiß ich, was da alles für eine Scheiße passiert ist. Ne? Aber wenn du jetzt noch darüber hinaus gehst, oder? Also wenn du dir die Serie anguckst und dir sicher bist, dass die Informationen, die du dort bekommst, wirklich legit sind, dann bist du dir danach eigentlich ziemlich sicher, dass er auf jeden Fall mit dem Tod von Tupac was zu tun hat, also dass er den eigentlichen Auftrag gegeben hat und dass da nur zwei Interessen zusammengekommen sind, weil Pac hat damals diesen Orlando Anderson nach dem Mike Tyson-Fight angegriffen. Und sein Onkel, dieser Keefy D, hat das dann da hinterher mit ihm gemacht, aber der hat auch schon ein Jahr vorher von Puffy den Auftrag bekommen gehabt, das zu machen. Und das war so ein Abend, wo einfach so, guck mal, wir haben den Auftrag, wir können uns dieses Geld abholen, jetzt haben wir auch noch einen Grund bekommen, wir machen das jetzt so mäßig. Also er hat eigentlich das beauftragt und wenn du dann weiterschaust, siehst du, wie ekelhaft er den Tod von Biggie ausgeschlachtet hat, wie krass er daran profitiert hat. Und dann wird man auch schon wieder stutzig, so, weißt du, was ich meine? Weil dann packen da voll die krassen Sachen aus, die ich auch nicht kannte, obwohl ich mich mit beiden Geschichten viel beschäftigt habe. Dass in dem letzten Abend, wo die in L.A. gewesen sind, dass Biggie abreisen wollte, dass der nur Puffy zuliebe geblieben ist, weil er unbedingt noch da auf, er wollte unbedingt so eine Party in L.A. schmeißen und zeigen, ich mache, was ich will und ihr könnt mir nichts und dies und das. Und er sollte unbedingt da bleiben und dann an dem Abend ist er halt auch gestorben. Also mutmaßlich könnte er auch damit eventuell in Zusammenhang stehen oder was zu tun haben. Und das ist schon, das ist schon crazy, dass so der Tänzer, der Süße, guck mal, der die Love-Songs mal ab und zu mal den 12er mitgerappt hat.
Eigentlich ist ein Softboy.
Nach außen der
Softboy. Nein, er ist ein Softboy. Ich habe mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun, ja. Von Rapper bis Schauspieler, aber auch Unternehmer. Und ich habe eins gemerkt. Wenn die richtig viel Geld haben, Bruder, machen die ganz, ganz komische Moves. Von bis, und ich muss nicht immer alles erzählen, von bis, die nehmen sich Rechte raus. Sie denken, sie können bestimmte Ansagen verteilen. Ja, und man sieht ja, das sage ich ja immer, zu viel Geld ist einfach nicht gesund. Du siehst doch, was passiert. Du hast gerade was Schönes gesagt, worauf ich auch gerne dich auch eine Frage stellen würde. Also, glaubst du daran, dass die Rapper prostituiert werden in Amerika?
Inwiefern, von wem?
Puffy zum Beispiel oder der Industrie allgemein, weil also so wie Leute, das ja jetzt aussieht, ist es ja
und so von ganz oben.
Es ist ja, es ist ja so, wir müssen ja, wie viele Namen können wir aufzählen, wo wir denken, dass mit denen irgendwas nicht in Ordnung ist?
Also ich denke, wenn diese Sachen existieren in der Form, dass die Musikindustrie auch beeinflusst wird. Und dass Musiker genutzt werden und so eine Scheiße, um gewisse, weiß ich nicht, Messages oder Botschaften zu verbreiten, dass es das, wenn dann auf dem amerikanischen Markt gibt. Es gibt ja Leute, Verschwörungstheoretiker.
Nee, ich rede ja aus Amerika.
Ich kann mir da schon vorstellen, dass es gewisse Strukturen gibt. So, es gibt ja Leute, die sind so freakig, dass sie denken, dass es das auch in Deutschland gibt und dann gibt es so komische Videos auch über uns und so.
Aber das wäre das Thema, ja, was ich jetzt wieder rüber... Warte, das ist ja für mich ganz, ganz wichtig. um das auch mal anzusprechen, dass in Deutschland,
ja,
wir sind ja immer so, wir machen gerne nach.
Ja.
Ja, die Amerikaner geben uns vor und wir machen gerne nach. Aber darüber bin ich ganz, ganz zufrieden, dass wir schon mit Überzeugung sagen können, dass wenn es sowas in Deutschland gibt, ja, das ist ein so kleiner Prozentsatz.
Ja.
Und das liegt mit Sicherheit daran, dass hier nicht so viel Geld verdient wird.
Also auf der einen Seite, wenn es so weit kommen würde, würde das bedeuten, dass der Markt riesengroß werden würde, was ich natürlich begrüße. Aber nur
sehr, sehr gut, ja.
Ja, aber nur dann, wenn wir selber natürlich kein Teil von diesem Dreck sind, weil wir haben da auf jeden Fall kein Interesse dran.
Das sucht sich ja jeder selbst aus. Wie gesagt, die Leute finden sich schon.
Voll. Das ist Schwachsinn, Alter. Aber DSDS kriegst du mit, Bushido,
oder DSDS-Jury? Ich habe nur gesehen, dass er in der Jury ist, aber ja, ich habe mir nicht ein einziges Ding angeguckt.
Diese Sachen sind irgendwie so tot, ne? Also ich habe das Gefühl, dass jedes Format, was irgendwie auf YouTube stattfindet, was aus der Hip-Hop-Culture herauskommt, irgendwie mehr Relevanz hat als das, und das läuft so Primetime RTL. Ich glaube, das ist auch mittlerweile played out. Ich verstehe auch nicht, warum solche Sachen immer wieder neu produziert werden müssen. Fernsehansichtiger ist wirklich richtiger Dreck geworden. Die sind so unkreativ, Alter. Denen fällt nichts ein. Die machen gar nichts, Alter. Die produzieren seit 20 Jahren immer wieder denselben Dreck von vorne und haben sich auch immer noch nicht dem Zeitgeist so geöffnet. So, weißt du, dass halt auch jetzt mittlerweile, ich will jetzt nicht sagen, Asozialität oder so im Feuilleton stattfinden sollte, aber es ist alles Hip-Hop, es ist alles Straße geworden. Und die sind immer noch so allem gegenüber verschlossen. Weißt du, was ich meine? Und das ist wack, deswegen löst das Internet auch alles ab, habe ich das Gefühl, Digga.
Ja.
Wie sieht's mit Fußball aus? Du als Mann aus einer Fußballerfamilie, beobachtest du, bist du aktiv?
Jetzt ehrlich bei allem, gesagt,
was Weltmeisterschaft und die ganzen Geschichten angeht. Und
dafür, dass ich aus so einer Fußballerfamilie komme, konsumiere ich extrem wenig Fußball, muss man ehrlich sagen.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach, umso näher du dran bist an allem, konsumierst du es weniger oder anders. So, und bei mir, ich gucke Fußball wirklich nur, wenn es drauf ankommen muss, wenn wirklich ein geiles Spiel ist. So.
Ja.
Und selbst das Real Bayern München Spiel kann ich nicht mehr, interessiert mich halt nicht mehr.
Ja,
10 Jahre hat er bei Bayern gespielt, was soll ich mir da jetzt noch angucken? Was soll jetzt noch kommen, was ich nicht schon gesehen habe?
Ja,
ich war sowieso auch nie ein Stadiongänger.
Ja.
Deswegen mich nach Tickets zu fragen, war sowieso der dümmste Fehler, weil ich selber nicht gehe.
Ich weiß, ich habe bei Abi-Party als mein Bruder Abi gemacht
ja,
hat.
Ja, das ist ja was anderes. Da hat mein Bruder noch ein Video zusammengeschnitten und so. Das ist ja auch dann geil.
Ja.
War keine Abi-Party. Er hat seinen Doktortitel
geholt.
Also so, kurz davor, die Praxis aufzumachen.
Genau. Ja, hast du recht. Aber wie ist das jetzt, wenn zum Beispiel in der Weltmeister, habe ich dich schon mal gefragt, aber sind wir auf einmal woanders gelandet und die Frage ist nie beantwortet gewesen. Wenn Weltmeisterschaft wirklich Deutschland-Ghana-Matches,
ja,
ist du dein Herz geteilt? Oder bist du sogar klar für DFB, weil du bist
also Nein. Die Zeit, das ist, sage ich ja, das ist alles so abgeflacht. Früher habe ich das mit Emotionen geguckt. Natürlich, ein Bruder spielt da, ein Bruder spielt da, macht Spaß. Jetzt interessiert mich das einfach nicht mehr.
Ja.
Guck mal, ich finde zu viel Support oder zu viel Fan, egal von irgendwas, was bringt dir das? So ein Bayern München-Fan, sagen wir mal, ja? Ich bin jetzt Hardcore-Bayern München-Fan. Mein ganzes Zimmer ist tapeziert mit Bayern München, mein Auto ist Bayern München, alles ist Bayern München. Die werden 80 Mal Champions League-Sieger. Bruder, du gibst nur Geld aus, du kriegst nicht mal 1 Cent zurück von dem Verein. Also du bekommst nichts zurück, außer dass du unterhalten wirst. Und das ist mir zu wenig. Ich brauche mehr, als dass ich mir jetzt das angucke und sage, oh, geile Tricks. Lass mal.
Ja. Was auf jeden Fall ganz interessant ist für alle Ruhrpotter, der Rot-Weiß Essen ist gerade nach sehr vielen Jahren auf dem Weg dahin, in die zweite Liga aufzusteigen, ja. Wer weiß, vielleicht sehe ich das in meinem Leben noch, irgendwann mal den RWE in der Bundesliga spielen. Der RWE war früher krasser Verein, 56
Meister. Ja, kennt jeder den Namen, ja.
Aber auf jeden Fall sehr tot gegangen.
Ja. Jetzt, die steigen auf, sagst du?
Die kommen jetzt in die zweite Liga. Weiß wahrscheinlich jetzt noch 1-2 Spieler, aber sind jetzt
kennst du da ein paar Leute?
Ja, ich habe jetzt gerade gute Jungs kennengelernt, die oft bei uns chillen im Laden von einem sehr guten Freund von mir.
Kannst du dich noch erinnern, vor einem Jahr, wo ich dir gesagt habe, oder 2 Jahren, du musst in diese Fußball-Dings mit? Du musst da ein bisschen, und das ist ja vielleicht der erste Weg, mit Rot-Weiß Essen ein bisschen zu connecten, ab und zu mal ins Stadion zu gehen.
Ja, checken wir mal. Wir waren ja letztens gemeinsam auf dieser Founders Night.
Ja.
Hast du mich, Alter, das war...
Du warst einfach Schockstarre.
Ja, der George hat mir irgendwann mal beiläufig vor einigen Wochen gesagt, dass wir zu einer Veranstaltung eingeladen worden sind in Wiesbaden. Founders Night, ich konnte mir darunter jetzt nicht viel unbedingt...
Founders Summit,
krasse Leute, sehr große Startups und Unternehmer und so, die dort zusammenkommen. Und dann irgendwie am Tag der Veranstaltung oder einen Tag vorher schließen wir uns nochmal kurz und dann sagt er mir, ja Bruder, das ist so richtig, ne, mit Garderobe und Anzug, Mannzug. Bruder, ich gucke in meinen Schrank, ich habe nichts Passendes. Also jetzt nichts, was so griffbereit am Start wäre, was Schönes, was ich jetzt auf der Founders Summit anziehe, wenn ich da als PA komme. Ich habe so Anzüge, die so, die holst du jeden 3 Jahre denselben Anzug raus für Hochzeit, wenn jemand heiratet. So wollte ich nicht kommen. Und dann bin ich da richtig an diesem Tag unter Druck geraten. Und dann habe ich so einen Remix aus halb seriös gekleidet und halb Street gemacht und war so der einzige Typ, der dort so rumgelaufen ist.
Das war Amiri-Lederjacke bist du gekommen.
Ja, genau.
Aber er hat wieder auch ein bisschen Flex gehabt.
Ja, es ist witzig gewesen. Auf jeden Fall sind dort wirklich viele Geschäftsleute gewesen. Wir werden nächstes Jahr auch wieder dort sein, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig für uns in so einer Welt unterwegs.
Naja, ich war vor 2 Jahren schon da, deswegen kannte ich dich schon ein bisschen.
Ja.
Und die beiden Brüder Danny und Robin, also gerade Danny ist ein richtig guter Freund über die Jahre geworden und dann ist es entspannter so. Ich habe auch am Anfang gedacht, so was suche ich eigentlich hier so, weißt du, alles Unternehmer, alles so ein bisschen Apps. Die wollen alle nur Kohle, 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 Kohle.
Ja.
Und du denkst dir eigentlich, was suche ich hier mit den ganzen Gequatschen? Aber du hast ja gesehen, es waren nicht wenig Leute, die reden wollten und die sich austauschen wollten. Und darum geht es ja an so einer Gala.
Ja.
Dann setzen sie sich extra mit ein paar Leuten an den Tischen und dann kannst du ein bisschen mal über Sachen reden, was du sonst nicht machen würdest.
War auf jeden Fall interessant. Bin ich gespannt, was da nächstes Jahr geht. Bin ich auf jeden Fall auch wieder am Start. Ich habe jetzt vor 2 Wochen einen Song released. Kurz vor oder nach der letzten Folge, kurz oder vor oder nach der Veröffentlichung der letzten Folge. Eine etwas politischere Nummer.
Mhm.
Hast du mitbekommen wahrscheinlich.
Ja. Endzeit. Das wäre hart, wenn ich mit dir Podcast mache und nicht sehen würde. Das wäre schon ein bisschen stinkig.
Und ich wollte nur dazu sagen, erstmal Leute, vielen Dank für das Feedback auf den Song. Positiv wie auch negativ, ne? Wenn du so einen Song machst und eine gewisse Meinung in den Raum stellst, kann es auch sein, dass sich der ein oder andere auf den Schlips getreten fühlt. Aber ich möchte dazu gerne, weil ich in der Vergangenheit auch viel, jetzt in den letzten Monaten vor allen Dingen, auch viel zu Politik und Sachen gepostet habe, die mir nicht gefallen haben, ein für alle Mal, Leute. Und da sollte es viel mehr wieder hingehen. Ey, das, was ich zu sagen habe, größtenteils, natürlich nutzt man Social Media und nutzt auch diese Kanäle, um was zu sagen, wenn man was sagen möchte. Aber früher ist das so gewesen, dass wir Rapper die Dinge, die wir zu sagen hatten, einfach rappen konnten. Also weißt du, was ich meine? Jetzt wirklich beispielsweise, jemand macht dir einen Vorwurf, irgendeine Scheiße über dich steht im Raum. Früher war das so, du hast das dann in deiner nächsten Single in 4 Zeilen verpackt und dann hast du mit deinen Bars in einem Song das Thema tot gemacht. Heutzutage, irgendetwas ist im Umlauf, du rappst darüber, das juckt kein Menschen, dass du das in einem Part von dir verarbeitet hast. Du musst extra einen Post machen und du musst noch ein Statement machen und musst dich nochmal vor die Kamera setzen. Nein. Das ist mein Mikrokosmos, in dem ich mich bewege. Wenn du irgendwas von mir wissen willst, ich rapp das. Wenn du nicht Deep Dive-mäßig genug unterwegs bist, um dir die Sachen anzuhören, um die Aufmerksamkeitsspanne mitzubringen, dann interessiert dich einfach nicht für meine Meinung. Aber die Leute hören so oberflächlich kurz rein, kriegen einen Satz nur mit. Und dann geht's los. Ne? Boah, der hat das gesagt, du weißt gar nicht, was ich gesagt habe. Ich sag noch viel mehr. Boah, ich sag die schlimmsten Sachen. Sag Sachen, wenn du das hörst, du willst den ganzen Tag mich töten. Willst du wissen, was das ist? Hör meine Musik. Da hörst du alles drin. Geh richtig Recherche betreiben. Was für kranke Scheiße ich teilweise rede. Aber hör die verfickte Musik, weil da ist das drin. Ich bin kein Pressesprecher oder Nachrichtensprecher oder so. Wenn du beispielsweise zu mir sagst, was weiß ich, egal was es ist, all die Vorwürfe, all die Sachen, mit denen man mal beschossen wird, all die Sachen, die man mal in den Kopf geworfen wird, womit die Leute probieren, dich zu verwunden, ich antworte darauf in Musik. Wenn die Antwort durch Musik nicht mehr laut genug ist, weil Musik an sich nicht mehr laut genug ist, dann kann ich nichts ändern. Ich mache es trotzdem mit Musik. Was soll ich machen?
Ich glaube, das liegt auch an die Zuhörerschaft einfach. Das hat sich ein bisschen verändert. Ja, gerade Rap. Alle wollen Rap machen, aber Mainstream gehen. Das ist halt die Sache. Du hast ja Rap gemacht, um das zu sagen, was du sagen willst.
Und will überhaupt noch irgendjemand was sagen?
Machen sie ja nicht, weil in diesem Mainstream will das ja keiner hören. Da wollen die ja nur unterhalten werden. So umso mehr ein Rapper bleibt, er wird immer seine Meinung sagen.
Also jetzt vorsichtig, ne? Ich will nicht, dass es falsch verstanden wird. Hier geht es jetzt gerade gar nicht um Generationskonflikt. Älter, jünger, scheiß mal drauf. Ob die Musik, über die wir hier reden, auf einen 90 BPM Beat, Boom Bap, einfach normal 4/4-Takt gerappt ist oder ob das die neuzeitartigste Musik ist. Ich rede jetzt hier nur vom Inhalt. Inhaltlich haben wir wirklich ein Problem. Ich bin letztens durch TikTok gescrollt, da habe ich einen Künstler gesehen, einen deutschen Künstler, der, ich kenne ihn auch, alles cool. Ne? Ist jetzt, ich will auch niemanden irgendwie despektierlich behandeln, deswegen brauche ich keinen Namen zu erwähnen. Aber es ist ein TikTok-Video, ist ja TikTok-Content. Ja? Dann ist ja dieses TikTok, dann sagt er so, ja, ich zeige euch jetzt, wie man einen Hit macht. So, dann sitzt er im Studio, sagt, ich zeige euch, wie ich einen Hit mache. Okay, so, wir haben jetzt bald Dings im Winter oder wir haben bald Sommer und wir haben bald dies, wir haben bald das. Und dann, wir brauchen also einen Beat, der gute Laune macht, dann wird so irgendein Beat produziert, dann sagt er, okay, wir suchen jetzt nach einem Wort, was ist ein Wort, was irgendwie mit Sommer zu tun haben könnte, dann wirft einer ein Wort rein, dann denken die auf dem Wort rum und dann wird da total platt einfach so dieser Song gemacht, ne? Und das Witzige, es ist guter Content für TikTok, aber das Witzige ist in dem Moment, ich weiß, das passiert wirklich so. Das passiert wirklich so. So wird in Studios heutzutage gearbeitet. Die gehen dahin. Okay, was ist gerade Trend? Was ist der Dings? Dann wird der Beat gemacht. Okay, nimm mal ein Wort, was gerade trendy ist auf TikTok. Dann wirft einer ein Wort rein. Da geht's überhaupt nicht darum, dass dieser Piep, der gerade im Studio ist, irgendeine scheiß Emotion aus seinem Körper auf dieses scheiß Blatt bekommt. Er macht einfach nur irgendwas. Und das ist 90% der Musik, die heute veröffentlicht wird. Und deswegen verliert das an Seele. Und wenn etwas an Seele verliert, geht's tot. Geht's einfach tot.
Wie gesagt, die Zuhörer, glaube ich, sind es, die entscheiden. Das ist ja immer schon immer
so. Und wenn du das dann sagst, kommen dir irgendwelche Motherfuckers aus irgendwelchen Strömungen, die dann auch noch eigentlich zu der alten Garde gehören, die sagen, ja, PA, das ist, ja, du musst auch bis hängen geblieben. Das ist halt, die jungen Leute entscheiden, was Hip-Hop ist. Die jungen Leute sind Hurensöhne. Was sollen wir machen jetzt?
I'm an out man. Ja. Das war das Statement zu der Jugend.
Das war das Statement. Ja,
okay.
Die jungen Leute.
Ihr merkt, Pam ist heute wirklich ein bisschen müde, ein bisschen geredet. Das ist, wenn man übermüdet ist, man redet manchmal.
Ja. Nein, Leute, das ist ein bisschen überspitzt dargestellt.
Aber nein, aber ich weiß,
wir müssen noch ein bisschen witzig bleiben. Aber ja, was heißt das, die jungen Leute? Ja, gut, wenn die jungen Leute alle auf Crack sind, geben wir denen dann einfach Hip-Hop in die Hand und sagen, vercrack das Ding jetzt. Es kommt doch auch drauf an, okay, was sind das für Leute? Haben die das? Können die das? Können die dieses Erbe übernehmen? Können die das Erbe tragen?
Ja, aber das.
Oder nehmen die es und fahren es gegen die Wand? Wir haben es abgegeben und die haben es gegen die Wand gefahren. Es ist einfach nur noch ein plastiger Mülldrecksprodukt, was du in die Mülltonne werfen kannst, was 75 Mal an einem Freitag released wird, was nach Kacke klingt. Jeder draußen, der irgendeine Alte im Reality-TV bumst, ist cooler de facto als jeder Rapper.
Ja, hast du gut gesagt.
So, fertig. Herzlichen Glückwunsch. Voila, habt ihr sehr gut gemacht. Die jungen Leute entscheiden, wo Hip-Hop geht. Nimmt die und ihr zusammen, geht euch gegenseitig, geht ineinander rein. Okay, dankeschön. Machen wir das Thema zu. Fertig.
Darum sage ich ja, es liegt auch an Leute wie dir, dass sie die richtigen Leute unterstützen, supporten.
Ja.
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 Weil du hast ja ein Stück weit auch die Möglichkeit, Leuten eine Plattform zu geben, wo du der Meinung bist, dass sie der Real Deal sind.
Yes, sir.
Und da musst du dran festhalten. Auch wenn es manchmal ein bisschen, wie wir gesagt haben, mal runtergeht.
Ja, aber darüber werden wir sowieso auch in der nächsten Folge reden. Wir haben nächste Woche wieder einen sehr interessanten Gast für euch am Start und dann, da werden wir, glaube ich,
ja,
da haben wir einiges zu quatschen. Ich meine das, wie gesagt, ne, also immer so noch mit einem bisschen, mit einem humorvollen Blick auf die Sache. Das ist dann etwas sarkastischer und drastischer zum Ausdruck gebracht, aber wir wollen ja auch ein bisschen die Emotionen verpackt bekommen. Auf jeden Fall ist schwierig, oder so groß wie dieses Ding geworden ist, über die Jahre 17, 18, 19, 20, sagen wir mal so hinweg, war klar, dass es eine Blase ist, die irgendwann mal auch wieder platzt und dieser übermäßige Erfolg, den manche Leute erreicht haben. Ich weiß gar nicht, wie gesund und wie Dings das ist. Ich hast ja jetzt auch, glaube ich, letzte Woche wieder das Ding von Kapi, glaube ich, mitbekommen. Ja. Ey, liebe Grüße an der Stelle, alles Gute.
Alles Gute.
Ne? Ja. Gute Besserung und so, aber es ist wirklich, ja, es ist schwierig, ne? Auch dieses Substanzenthema, das war noch nie so präsent. Es hatte eigentlich noch nie so viel in dieser Hip-Hop-Szene oder mit dieser Szene zu tun oder du hast noch nie so viel und so oft mitbekommen wie in den letzten 10 Jahren. So, ne? Und das ist schon krass, Alter, was dieses Thema Drogen an sich, das ist schon wirklich, das ist ein sehr großes Thema. Ne? Da kann man eigentlich eine einzelne Folge zu machen, weil jeder Mensch hat irgendwie mit seinen Süchten und so zu kämpfen. Ne? Und man kann jetzt darüber reden, was ist eine Droge, wann fängt eine Droge an, wann fängt Abhängigkeit an, wann ist es für dich selbst gefährlich, wann fängst du an, andere Menschen um dich herum zu gefährden. Aber ich als jemand, der aus einer Zeit kommt, wo du für diesen Erfolg in der Musik so wie ein ich will kein falsches Wort sagen, kämpfen muss das wirklich. Ne? Ich selber, und das sage ich auch überhaupt nicht, dass ich das böse meine, jeder steckt irgendwie in seiner eigenen Haut und erlebt dann die Dinge, die dazu führen, dass er Dinge entscheidet, wie er sie entscheidet. Aber wenn ich sehe, wie so jüngere Leute etwas jüngere Leute oder auch noch viel jüngere Leute, ich hatte ja auch teilweise solche Leute unter Vertrag, irgendwie so mit der Möglichkeit auf eine riesige Karriere umgehen, wegen Drogen, denke ich mir, was ist, also wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehabt, das Thema, ne? Das wird auch wahrscheinlich immer wieder zurückkehren. Aber ich frage mich dann so, aus welchem Holz sind diese Leute geschnitzt? Ich bin auch ganz anderen Holz geschnitzt. Bro, wenn ich
Meinst du
komme.
jetzt die Leute, die so
Ja, Bruder, wenn ich
über
damals eine Möglichkeit vor den Füßen gelegen hätte, wenn du die nicht nimmst und die nicht zu Erfolg oder zu Geld machst, dann bist du ein Loser, Alter. Weißt du, also das ist die Mentalität, wo ich herkomme. Wenn das vor deinen Füßen liegt und du das nicht verwandelst, dann hast du reingekackt.
Ja.
Und gerade wenn du von nichts kommst und nichts hast, also guck mal, wenn du ein verwöhnter Bastard gewesen bist dein Leben lang, ne, dann ist was anderes. Dann
Dann
ist
kann man es
nicht,
wenigstens
da,
erklären, warum du die Chance nicht
ja,
nutzt.
dann ist es schwierig für dich, die Dinge vielleicht wertzuschätzen,
Ja.
vernünftig damit umzugehen. Du kennst schon von zu Hause aus Geld, Millionen, dir hat nie was gefehlt. Dann hast du jetzt die Möglichkeit auf Geld, du checkst, es juckt dich gar nicht. Aber Bruder, du hast nichts und du hast jetzt so Millionen. Kannst du über Millionen verfügen? Und du gehst damit um, als ob es Müll wäre.
Aber das Thema hatten wir doch letztens auch schon, wo wir über die Musik geredet haben. Wenn du nicht mit einem Plan rangehst, wird sehr ungesund. Viele, viele, viele der Rapper, die wir, also ich kenne sehr viele Rapper, die meisten, die ich kennengelernt habe, sind eigentlich sehr unsichere Persönlichkeiten. Das heißt, da ist ja schon deep in denen drin etwas, was nicht cool ist. Entweder fühlen die sich selber nicht so cool, wie andere sie sehen. Vielleicht haben sie in der Kindheit viele Sachen erlebt, die sie einfach verdrängen. Und dann kriegst du auch noch Geld, dann jeder macht geiler Typ, geiler Typ, geiler Typ. Aber du selber fällst von dir, ich bin ein richtiger Lappen. Ich bin gar nicht zufrieden mit mir. Weißt
Was?
du, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Diese Traumata plus diesen unglaublichen, was habe ich gehört? Xanax, Koks, das, bumm. Bruder, ich habe Angst, nur das auszusprechen. Das Einzige, was ich gemacht habe, war gekifft. So diese ganze Utensilien und Experimente und Anbrennen und was die da alles machen. Ja, es gibt ja Sachen, da habe ich auch eine geile Geschichte. Ich habe damals, wo ich jung war, auch natürlich versucht, mein Geld zu machen. So wie jeder andere. Wir dachten, wir werden der nächste Kingpin sozusagen. Und es gibt einen damals, der mir eine Lektion für mein Leben erteilt hat. Mit dem habe ich damals im Autohaus, aus dem Autohaus gearbeitet. Ich war so der Jungen und er war schon so 28, 29, ich war vielleicht 19. Ich habe ein Handy bekommen, alles super, klingelt nur, ich muss nur machen, bap, 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 bap. Und irgendwann hat er gemerkt, dass es so, dieses Handy ist ja schon alleine gelaufen. Ich musste nicht irgendwas machen. Das war einfach ein fester Kundenstamm. Und es ist so gut gelaufen, ich habe mich mit den Leuten verstanden. Ich habe bis 18 Uhr habe ich schon richtig gute Umsätze gemacht. Und auch mit manchen Leuten so angefangen, so vielleicht auch mal abends zu chillen für eine Stunde. So mit ein paar Kunden. Und das hat damals gemerkt. Er weiß schon, wenn ich meine Welt. Schöne Grüße, wenn du das siehst. Und er hat gesagt so, zu mir, George, komm, ich nehme dich mal mit heute zum Kollege, zum Kunde von uns. Und dann sind wir in die Wohnung reingegangen bei so einem Typen, der hatte ganz, ganz viele Rechner stehen. So, der hatte, glaube ich, so Katalogbetrug zu der Zeit, Otto und so, weißt du, ganz viele Sachen. So, seine Wohnung war einfach so ein Riesenlager.
Otto und Quelle.
Richtig, Otto Quelle, die haben richtig geblutet damals. Nachsender und so eine Geschichte.
Nee,
Auf jeden Fall,
ich
wir
kenne.
sitzen und der ist eigentlich voll nett, sehr gesprächig, wir reden und dann auf einmal holt das Ding raus, so, weißt du, was ich meine? Und es gibt ja Kokain, kannst du ziehen und es gibt auch Leute, die basen. Ja, und es ist Rauchen, den Scheiß Rauchen, das ist nochmal ein anderes Level so. Und das wusste ich zu der Zeit noch nicht. Ich wusste, dass es so eine Junkies gibt, die sowas nehmen, aber wie funktioniert der Scheiß? Und dann hat der Typ, der in der Wohnung gelebt hat, ist dann zum Backofen, also er hat ihm das gezeigt und wo er dieses in dem Papier von einer Zigarettenschachtel, diese drinne, wo der das gesehen hat, Augen sind aufgegangen. Er hat mich schon nicht mehr wahrgenommen. Dann ist er in die Küche gegangen und meinte, George, geh mit, guck, 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 was er macht. Er geht zum Backofen, er macht so Backofen aus, wo wir so Pizza machen. Er holt so ein Tablett raus. Da ist ein Bunsenbrenner drauf. Weißt du, was ein Bunsenbrenner ist? Dieses machst du einmal vorher, das die ganze Zeit, genau. Und da hat er so eine 5-Minuten-Tyranne. Ja, wirklich. Und das ist, ich schwör's, ich erzähle es auch nur so ausführlich, weil das hat mich damals richtig krass geprägt. Der hatte so eine 5-Minuten-Tyranne, da oben Alufolie drauf und auf der einen Seite mit Zahnstocher so ganz viele kleine Löcher gemacht und auf der anderen Seite mit dem Zahnstocher so einen Ritz gemacht, dass du sozusagen von hier ziehst du und da drüben machst du alte Asche aus dem Aschenbecher rauf und machst den Stein darauf, Bruder. Der hat den Stein darauf gemacht und der hat so eine Atemübung gemacht, bevor der gezogen hat. Richtig, so weißt du dich, Alter, was ist das für ein Film? Ja, wirklich, ich war richtig traumatisiert. Digga, der hat diesen Bunsenbrenner rangehalten, der hat diesen Stein weggezogen mit einem Zug und ich sag dir, der ging mindestens 1 Minute, dieses Inhalieren. Der ist gelb geworden, orange, rot, und abgeglüht. Wo der das ausgepustet hat, war vorbei. Der war sofort in seinen Film. Und der hatte damals so Jalousien. Und die waren nicht ganz zu. Du kennst doch, wenn die ganz kleinen Rillen noch offen sind.
Mhm.
Und er so die ganze Zeit zu der Rille. Und Bülent sagt, George, komm, jetzt können wir gehen. Er geht, wir sagen ihm Ciao, er guckt nicht mehr, er steht
aber
auf.
Warum wollte er, dass du das siehst, so einen auf Abschreckung?
Dank, ganz
Abschreckungsmaßnahme.
Ganz genau. Und es hat gewirkt so. Es hat einfach krass gewirkt. So. Ich war schon vorher ein Typ, ich würde mir niemals sowas reinhauen, auch niemals spritzen und was auch immer die Psychos machen. Aber das hat mich so maximum abgeschreckt. Deswegen das Thema Drogen. Guck mal, ich bin in den 90ern, wie du sagst, groß geworden. Wir hatten manchmal Leute, die zu uns nach Hause gekommen sind, durch meinen Onkel oder durch Bekannte. Ich habe die gesehen, dann habe ich die 10 Jahre später gesehen, dann wusste ich erst noch, was die machen. Die sind seit 10 Jahren, 15 Jahren auf Age. Und mein Bekannter kannte den, hat dir vielleicht was gegeben oder irgendwas, aber für mich war das so Onkel Pat-mäßig so. Der hieß Pat, heißt so Onkel Pat. Nach 10, 15 Jahren, du bist älter, du siehst, er ist größte Age-Junkie.
Mm.
Also in den 90ern war das in Berlin sehr, sehr krass. Ich komme ja auf Leopoldplatz, ja. Da ist Age-Gegend, immer noch heutzutage.
Krass.
Deswegen das Thema Drogen, ja, kann ich nur jedem raten.
Ich sehe auch jetzt eine richtige Anekdote. Das ist richtig, das ist eine Geschichte aus dem Leben von der Straße. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, auch zu den Künstlern, was ich euch sagen kann, ich glaube einfach, dass viele Leute, die halt diesen Erfolg jung bekommen, einfach sehr ungeduldig sind. Das heißt, die kriegen das erste Mal Ruhm, die kriegen das erste Mal Geld, aber verstehen nicht, ich habe jetzt gerade nicht unendlich bekommen. Es ist noch so, es ist jetzt, ich bin jetzt gut, aber es ist, ich bin noch entfernt von, ich muss mir wirklich nie wieder in meinem Leben Gedanken machen. Und in dieser Zeit, von da nach da, ficken die in alles rein, sodass dieser Punkt gar nicht erreicht wird. Und das ist etwas, wovor ich euch warnen kann, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du deinen Lebensstandard hier hinbekommst und du, wenn Dinge passieren, die dafür sorgen, dass du hier wieder ansetzen musst, weil das ist schwierig. Stück für Stück hochzukommen, das ist gut. Du kannst zum Beispiel ertragen, wenn du hier hingekommen bist, dass du noch nicht das machen kannst. Arbeite dich hoch. Ich rede jetzt so ein bisschen in Hieroglyphen, was ich damit sagen will. Ich mache jetzt Label-Business seit vielen Jahren. Ich habe viele Künstler gehabt, die viel Geld ausgezahlt bekommen haben über die ganzen Jahre hinweg. Ich kenne die Summen, ich kann die zusammenrechnen. Wir reden hier über mehrere Millionen Euro. Und es gibt Leute, auf die du zurückblickst, die besitzen gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Nichts. Warum? Weil die mit dem ersten Geld, was sie verdient haben, direkt ballen wollten. Und das ist einfach falsch rum. Das ist falsch rum. Das ist genau derselbe Fehler, den ich mit Immobilien gemacht habe. Das erste Haus, was ich gekauft und gebaut habe, war für mich selbst. Falsch rum.
Größter Fehler, ja.
Du baust erstmal 2, 3 Sachen auf, die dir für den Rest deines Lebens Geld kriegen und dann machst du für dich selbst.
Richtig.
Das heißt, wenn du anfängst, Kohle zu verdienen, genieß deinen Lifestyle, heb deinen Lebensstandard, aber du musst nicht direkt so tun, als ob du bist noch kein Multimillionär. Du bist ein Rapper mit ein bisschen Hype, der gerade ein paar hunderttausend Euro verdient hat, benimm dich dementsprechend. Wenn du das ein paar Jahre vernünftig machst, dann kannst du in 6, 7 Jahren dort sein, dass du, deine Schäfchen sind im Trockenen, und wenn du jetzt für dich entscheidest, dass du abcracken möchtest, ja, und dass du am Ende unter einer Brücke enden willst, dann ist das eine Entscheidung, die du für dich selber triffst. Aber die Schäfchen sind im Trockenen. Aber auf dem Weg dahin schon so, das ist Kindergarten. Und das machen viele Leute. Und ich gebe mein Bestes auf jeden Fall, alle irgendwie, wo ich einen Einfluss drauf habe, davor zu bewahren. Ich sage den Leuten immer, Bruder, kauf mal eine Wohnung, kauf mal dies, kauf mal das. Weil wer weiß, es kann morgen, irgendwas kann passieren, es kann vorbei sein. Und wenn du dann hinter dich guckst und sagst, Wallah, wenn ich das jetzt verkaufe, ich habe 500.000. Wenn ich das jetzt verkaufe, ich habe ein paar hunderttausend. Wenn ich das verkaufe, ich habe nochmal 500.000. Du bist safe. Du kannst immer wieder Sachen zu Geld machen und woanders neu ansetzen. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, du hast die ganze Zeit Verschleiß gehabt. Du hast rein, raus, rein, raus, rein, raus. Stopp, Karriere vorbei.
Ja.
Bruder,
ja.
Es gibt Leute, die hängen sich weg. Bruder, es gibt Leute, die sind mit dem Szenario konfrontiert. Warte mal. Ich muss jetzt wirklich wieder, keine Ahnung, für 2.000 Euro im Monat arbeiten gehen. Es gab Tage in dieser Zeit, da habe ich 2.000 Euro mittags ausgegeben. Jetzt muss ich dafür 30 Tage, 20 Tage wieder. Die können gar nicht mehr zurück. Die können nicht zurück. Das heißt, sorg dafür, dass du nie wieder zurück musst. Und dass du nie wieder zurück musst, ist damit verbunden, dass du am Anfang ein bisschen diszipliniert damit arbeiten musst. Wenn du dich direkt gehen lässt, ich verspreche dir, du wirst zurückgehen. Ganz einfach.
Na, ich glaube, dass einfach dazu auch so ein bisschen unternehmerisches Denken dazugehört. Und das haben halt die wenigsten Rapper. Darum auch das Thema Apache, das sage ich immer wieder. Der Typ hatte einen Plan. Der hat sich schon immer gedacht, wenn ich mal eine Mille mache oder eine halbe, dann mache ich das, dann mache ich das. Der hat keine Exzesse, keine Aus, der rastet nicht aus. Und du kennst uns, wir haben, wenn du das erste Mal Geld gemacht hast, gleich halbe Kilo Goldkette. Ist Standard. Ich habe mir, das ist so, Bruder, wenn du das erste Mal, und das ist nicht von Musik, wo das erste Mal richtig Geld kam, habe ich mir eine halbe Kilo geholt.
Aber das ist auch dieses Ding vom der Hood. Wir hatten nichts,
ganz
ich will
genau.
dir zeigen, ich
ja.
habe. Ja,
genau.
Und, ist ja auch in Ordnung.
Da fehlt auch schon der unternehmerische Gedanke, weißt du, was ich meine? Das ist ja nur Flexen. Du machst ja nicht etwas, um dich größer zu machen. Deswegen ein Ratschlag an alle Künstler, die irgendwann mal noch groß werden wollen, investiert euer Geld gut und lebt nicht auf einen höheren Fuß, als ihr eigentlich habt. Ja, das ist so, als ob du Schuhgröße 40 hast, ziehst jeden Tag meine Schuhe an. Meine Schuhe sind 46, 47. Geht nicht.
Ja, lebt euer Leben. Ne? Auch ich habe gut reden. Ich bin selber auch jetzt hier nicht der beste Kapitalanleger oder sonst
aber
was.
Aber du lernst.
Aber ich mache wenigstens, Bruder, ich verbrenne das nicht wie andere. Ne? Also es gibt noch viel besser. Ich bin nicht finanzberaten. Ne? Also es geht noch viel, viel besser und noch viel mehr auf maximale Vermehrung und hier und da hebeln und da. Ich mache das nicht. Ja. Aber ich kacke auch nicht rein, Bruder. Ich gucke schon, dass mein Geld irgendwie in vernünftige Sachen reingeht, aus denen auch wieder Geld gemacht werden kann. Bestenfalls guckt einfach so, lebt ein gutes Leben, habt euren Spaß. Wir haben nicht angefangen mit Rap, um am Ende wie Dings Immobilienfachmänner zu leben oder irgendwie BWLer oder so, ist schon klar. Ne? Wir wollten diesen Lifestyle und so, das ist auch in Ordnung. Gesund.
Hast du so ein Thema auch mit Künstlern von dir, auch wo ihr mal gezielt über sowas redet? So
ich bin mit Künstlern von mir zu Experte in diesem Thema. Ich kannte dieses
also
Thema.
Redest du wirklich auch
ich
gezielt mit denen?
Ich kannte dieses
dem,
Thema noch vorher gar nicht.
Ja, sag ich dir. Also nimmst du dir auch gezielt die Leute zur Brust und sagst,
was,
ey, was machst du denn?
Das ist nicht meine Dings, Bruder. Das ist auch immer so, das verstehen die Leute auch immer falsch. Labelchef heißt nicht, dass ich der Chef von diesen Leuten bin. Labelchef heißt, ich bin der Chef von diesem Label. Also diese Firma gehört mir und die Künstler sind auf dieser Firma unter Vertrag. Das heißt nicht, ich bin nicht deren Chef. Ich bin der Chef von diesem Unternehmen. Und was Künstler mit dem Geld machen, geht mich gar nichts an. Aber natürlich, ich weiß, dass das, wenn falsche Entscheidungen getroffen werden, langfristig sowieso ein Problem ist, was bei mir auf dem Tisch landet. Und deswegen probiere ich natürlich dafür zu sorgen, dass wir bestenfalls von vornherein, aber ich habe auch so große Toleranz, weil ich weiß, okay, mal immer wenn es losgeht, geht es erstmal los. Und da soll auch jeder erstmal sein Ding machen, seine Erfahrung ein bisschen sammeln. Du willst nicht direkt rumspießern, aber es gibt so einen gewissen Punkt, so eine Grenze, wenn du merkst, die wird überschritten, wo du merkst, okay, Da fängt der Selbstfucker-Kamikaze-Modus an. Den solltest du jetzt hier am besten unterbinden bekommen. Aber selbst da, wenn ich ihn nicht unterbunden bekomme und merke, dass zu unterbinden bedeutet, ich muss jetzt wirklich Krieg mit dem führen, also ganze Verhältnis, alles geht im Arsch, dann sage ich, Bruder, ich liebe dich, du machst so weiter, das wird das Ergebnis sein, ich sag's dir nie wieder, lass uns unsere Arbeit machen, bitteschön.
Und guck dann, mal, im Fußballmanagement gerade, ja? Gerade da, weil da wird ja sehr schnell viel Geld verdient. Da wird es direkt von Anfang an werden. Die besten Berater sind eigentlich die, die nicht den Deal aushandeln für ihn, sondern die ihn beraten, was machst du mit dem Geld, was du jetzt sofort bekommst, was mache ich mit dir mit dem
ist
Geld?
Ist das so, ja? Von
natürlich, das ist, warum ich zum Berater gehe. Also du gehst nicht nur zum Berater, weil der Connection hat beim Verein, du gehst auch dahin, weil die dich auch langfristig sehr gut aufstellen können. Das ist das Thema.
Ja.
Wir haben in Berlin hier auch, ich bin connected mit einer Beratungsfirma, die haben auch sich darauf wirklich fixiert zu sagen, wir werden dein Geld richtig anlegen, wenn du das natürlich willst. Aber die werden dir klar und deutlich sagen, guck mal, das ist das, was möglich ist und das können wir machen. Und ich glaube, das ist auch am Ende des Tages, wie du es gerade so schön gesagt hast, lässt du es am Anfang ein bisschen schleifen oder erzählst es deinen Künstler nicht, am Ende des Tages wird es auf deinem Tisch liegen, weil sein Geld wird weggehen und er wird zu dir kommen und sagen, ich brauche einen Vorschuss. Ja. End of the day. Das heißt, vielleicht kann man da nochmal so, ich glaube, das ist das Wichtigste.
Oder das, ich verstehe das alles, ne? Wir sind alles irgendwie, wir kommen von der Street. Und auf einmal bist du in einer Situation, wo du eine halbe Million verdienst und jemand dir sagt, Brudi, das ist nicht mehr wie beim Grasticken, du musst von dieser halben Million 230.000 Euro
richtig,
abgeben.
Ja, richtig.
Bruder, sag nein, gebe ich nicht ab.
Aber so zum Beispiel, ja, aber dann weißt du ja auch schon, wohin die Karriere gehen wird.
Ja, das spielt wir zwei Jahre so gespielt, bis daraus dann irgendwann 800 geworden sind. Dankeschön. Und er dann irgendwann der Realität ins Auge guckt, guck mal, ich kann mich drehen und wenden, ich muss das abgeben und jetzt muss ich viermal so viel abgeben.
Oder selbst der Vorschuss, den du ihm dann geben könntest und würdest, reicht nicht mehr, um das auszugleichen.
Ja, bedeutet, du zahlst dann, das ist ein Kreislauf. Dankeschön. Wenn er einmal in diese Situation landet, dann musst du 500.000 nachzahlen. Auf die 500.000, die du nachzahlst, okay, das ist ja auch Einkommen, mit dem du deine Steuerschulden zugemacht hast.
Genau.
Auf die 500.000 zahlst du dann auch wieder 250.000. Diese 250.000 zahlst du mit 250.000, die du dann auch wieder versteuern. Da brauchst du einmal dann richtig viel Kohle, um aus dieser Scheiße wieder rauszukommen.
Und das meine ich. Deswegen ist halt ein schwieriges Thema. Wer nicht von Anfang an auf sein Geld achtet und es nicht gut anlegt, wird früher oder später unter den Rädern landen. Und das ist gar nicht so, also das hört sich so krass an, weil die Leute, für die ist es krass. Weil sie definieren sich ja immer durch das, was sie sich kaufen können oder welche Leute sie jetzt respektieren, weil sie Geld haben. Jetzt ist das Geld weg und du denkst, du bist nicht mehr der Man.
Okay, und um euch nochmal richtig schlechte Laune zu machen, selbst wenn du anlegst und machst und tust, sind wir heute in der Zeit, selbst ich mit Immobilien und hier und da, ich habe manchmal, denke ich mir, warte mal, was ist, wenn die Welt noch ein bisschen in so gewisse Richtungen kippt, in die sie gerade am Kippen ist? Es kann von heute auf morgen etwas passieren und das ist alles ein Scheißwert, ne? Kannst du auch Häuser gekauft haben, wie du willst, kann Situation passieren, wo das einfach weggenommen wird, wo das einfach weggebombt wird, wo das einfach weggefickt wird und dann hast du auch dein Leben lang einfach für nichts gearbeitet.
Ich schwöre, das geht runter wie Butter. Warum? Wo wir angefangen haben, damit habe ich schon ein paar Mal versucht, Bro, guck die Gelder von dir, versuch mal ein bisschen zu informieren. Ja, Bro, machen wir. Wird schon, wird schon. Jetzt ist andere Ton, weil du verstehst.
Ja, ja, das bringt alles nichts, Bruder. Gold. Gold ist eigentlich das Einzige, was uns wirklich... Gold ist immer. Ja. Es kann sein, dass Geld morgen ein Scheißwert ist. Es kann sein, dass Immobilien
morgen
ein Scheißwert
ist. Aber ich glaube, sogar Silber ist noch krasser.
Ja, ist auch gut am Kommen gerade.
Ja.
Leute, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, das war eine interessante Zweierfolge. Wir sind jetzt gerade in diesem Zickzack-Modus, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass wir uns da auch nicht drin festhalten müssen. Wenn es mal dazu kommt, dass wir auch mal Gäste 2-3 Wochen am Stück begrüßen oder auch mal 2 Wochen am Stück alleine machen, ich glaube, wir sollten da flexibel bleiben. Bis dahin machen wir es so, solange es sich so richtig anfühlt. Auf jeden Fall heute wieder eine 2er-Episode Angst gewesen. Nächste Woche begrüßen wir einen sehr interessanten Gast bei uns im Podcast. In den nächsten Tagen werdet ihr erfahren, wer das sein wird. Und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. George,
ja, es
hat Spaß gemacht, Bro. Freut mich.
Es war mir eine Ehre.